wir sind einfach Schauspieler, die jetzt halt Regie führen dürfen gerade.
Die Theatromanie, die Stefan Zweig schon beschrieben hat, dass die immer noch so lebendig ist, das ist ein unglaubliches Geschenk.
In Wien wird immer gesagt, es gibt so diese lebendige Mund-zu-Mund-Propaganda. Also dass das so gut funktioniert wie in keiner anderen Stadt. Ich muss dem nach meinen Erfahrungen aus Berlin, Hamburg, München, Hannover, Düsseldorf recht geben.
Wir müssen da wieder anknüpfen und so eine Wandertruppe erfinden, die irgendwie kurz vor der Pleite ist und die sagt, wir müssen aus der Zauberflöte irgendwas Neues machen. Mit kleiner Besetzung, kleiner Bandkombo irgendwie dieses große Werk mit einfachen Mitteln auf die Bühne bringen und wollten so an dieses Wandertheater letztlich wieder anknüpfen.
Das Leben eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, wenn man in einem Ensemble ist mit einem Bühnenvertrag, in seiner Großartigkeit hat auch eine gewisse Beschränkung.
Es gibt nämlich so ein interessantes Phänomen, wenn man als Schauspieler einem Kollegen zuguckt, dann denkt man ganz oft, ich weiß genau, was er machen müsste. Dann betritt man selber die Bühne und man weiß es plötzlich nicht mehr.
Die Musik befreit mich so sehr, vom Spielen da wieder anders raufzuschauen. Es gibt mir so viel Freiheit.
Und diese einzelnen Disziplinen, die befruchten sich so gegenseitig. Weil als Schauspieler, wenn man wirklich nur Schauspieler ist, gibt man sehr viele Entscheidungen ab.
Es ist ein wunderbares Gefühl, ein volles Theater zu sehen. Vorm Theater und auch von der Bühne. Es ist einfach toll. Und deswegen freuen wir uns darüber riesig, dass es so ist, wenn man das als Erfolg versteht.
Ich liebe dich.
Gleichfalls. Danke.
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast aus dem Eroica-Saal im Palais Lobkowitz. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unsere heutigen Gäste sind Nils Strunk und Lukas Schrenk. Gerade wurde der Burgschauspieler Nils Strunk für Stefan Zweigs Schachnovelle mit dem Elisabeth-Orth-Preis gewürdigt. Er lasse, so die Jurybegründung, in der Tradition von Molière und Nestroy Autorenschaft, Regie und Schauspiel zu einem einzigartigen Stil verschmelzen. Mit Mozarts Zauberflöte eroberte er die Herzen des Wiener Publikums. Beide Inszenierungen entstanden gemeinsam mit dem Schauspieler und Autor Lukas Schrenk als Co-Regisseur. Als Erfolgsteam arbeiten die beiden an einem Theater, das Unterhaltung und Anspruch, Spiel und Tiefgang vereint. Auf ihre gemeinsamen neuen Arbeiten Killing Carmen im Oktober an der Volksoper und Gullivers Reisen im November an der Burg sind wir alle hoch gespannt. Ich spreche mit Nils Strunk und Lukas Schrenk über Teamwork, über künstlerische Freundschaft, über die Verbindung von Schauspiel mit Musik und darüber, mit welchen künstlerischen Absichten und Ideen sie das Publikum verzaubern.
Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Vielen Dank an Nils Strunk und an Lukas Schrenk, dass Sie beide heute hergekommen sind und besonders die Zeit gefunden haben, hier zu sein. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, deren Terminkalender noch voller ist als Ihrer.
Aber wir haben auch zu danken. Wir freuen uns sehr über die Einladung. Es ist sehr schön, hier zu sein. Dankeschön.
Wir müssen näher zu dir.
Und wie fühlt es sich an, als junge Menschen jetzt schon im Theatermuseum gelandet zu sein?
Vielen Dank für die schöne Veranstaltung. Das ist ganz einfach eine Ehre. Ein Museum hält Dinge fest, die nicht aus den Augen der Menschen sollen. Also ich finde das wunderbar. Ich gehe für mein Leben gerne ins Museum und auch in dieses bin ich schon oft gegangen und als die Anfrage kam, dachte ich, wir haben es geschafft. Insofern, wir sind ja noch kein Exponat, oder? sonst haben wir es auch geschafft.
Gut. Nein, weil ich habe das nur kurz gedacht, weil es ja interessant ist, dass es für mich sich immer so ein bisschen wie ein Paradox anfühlt, zu sagen, also Theater will Gegenwart sein, Augenblick sein, aktuell sein und dann ist das Museum ja etwas, was archiviert, etwas, was aufbewahrt und so. Das ist, dachte ich, das ist am Anfang ein kleines Paradox.
Aber will das Theater das denn, also das würde ich zurückfragen, will das Theater denn wirklich immer heutig sein? Also, oder muss es das?
Darüber können wir.
Da hake ich sofort rein, merke ich.
Darüber können wir gleich reden. Nur, Nils Strunk, Sie waren schon im Museum, im Archiv oder im.
Ich war in der Ausstellung und jetzt zuletzt in der Ausstellung Johann Strauss, am letzten Tag noch geschafft. Und ich liebe das. Ich liebe, dass es ein Museum gibt, was sich mit Theater beschäftigt, einer ja eigentlich flüchtigen Kunst.
Danke für das Wort flüchtig. Das war so der Aufhänger.
Entschuldigung.
Der Herr Dr. Pichorner, der uns so schön begrüßt hat, hat mal gesagt, das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Und das ist das, was wir hier machen wollen, so dieses Flüchtige im Gespräch ein bisschen festzuhalten, aber auch ein bisschen zu hinterfragen und Sie beide und die anderen Gäste dem Publikum vorzustellen, also zu schauen, was motiviert euch, wo nehmen Sie Ihre Ideen her, was inspiriert Sie, aber auch wie ist der Alltag, jeden Tag um 10 am Pförtner in der Burg vorbeizugehen und so. Wir werden so unter der Hand so ein bisschen auf Stefan Zweig zu sprechen kommen. Der Grund ist relativ klar auf der Hand. Beide haben der Burg eine große Erfolgsinszenierung beschert. Zwei schon. Zuerst die Zauberflöte, the opera but not the opera. Beide als Texter, nein, nur Sie, Lukas Schrenk, nein, beide als...
Beide, also die Bühnenbearbeitung haben wir gemeinsam gemacht, ja, genau.
Es gibt schon Verteilungen hier und da, ja, das kann man schon sagen, aber die widerlegen wir immer wieder ständig.
Ja, es ist so ein bisschen Yin und Yang mäßig, also sozusagen, es gibt eine grobe Verteilung, aber man macht auch immer noch was im anderen Bereich. So.
Dann fangen wir vielleicht, bevor wir direkt jetzt auf die aktuellen Produktionen und auf die zukünftigen Produktionen gehen, fragen wir... Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns 2011 kennengelernt. Da hat unser gemeinsames Schauspielstudium in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch begonnen. Wir waren in der gleichen Schauspielklasse und haben dort 4 Jahre gemeinsam studiert. Und daher kennen wir uns ursprünglich. Und haben in einer etwas größeren Formation als Kollektiv Neues Künstlertheater ein paar Jahre lang noch mit anderen Kommilitonen zusammengearbeitet. Und jetzt explizit zu zweit arbeiten wir seit 3 Jahren zusammen. Wobei es noch einen kleinen Werbefilm gibt, den wir manchmal unterschlagen, ja,
wir haben
2019 gemacht haben.
Einen Werbefilm für eine Keksfirma gemacht, ja. Ein internes Motivationsvideo für Balsen. Das können wir jetzt.
Über Customer Centricity. Aber das, genau, das ist schon ein paar Jährchen her und... Die erste Zusammenarbeit am Theater zu zweit war dann vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren begann die Arbeit daran, die Zauberflöte und dann eben alles weitere danach.
Wir haben viel zusammen gespielt und das als Schauspieler natürlich.
In der Schauspielschule.
Genau.
Genau, ja.
Und wir waren witzigerweise auch am selben Theater nacheinander in Wiesbaden. Wir haben uns gerade so die Hand gegeben.
Ja.
Das ist sehr schön, weil wir sehr viele gemeinsame Erinnerungen, Kolleginnen und Kollegen haben, Bekannte. Obwohl wir gar nicht gleichzeitig an diesem Theater waren, das ist auch sehr schön. Ja.
Es gibt einige, als ich Ihre beiden Biografien las, einige Gemeinsamkeiten. Lukas Schrenk, Sie kommen aus Heidelberg oder in Heidelberg gebürtig und dort aufgewachsen.
Genau.
Und Nils Strunk, Sie in Lübeck.
Richtig.
Also beides so zwei bundesdeutsche, pittoreske Bürgerstädte.
Stimmt eigentlich.
Ja, stimmt.
Ja,
ja.
Und vermutlich beide frühzeitig mit Theater und Kunst in Berührung gekommen?
Ja, ich habe sehr früh Erinnerungen an Weihnachtsmärchen, Pippi Langstrumpf, Krabbert und bin da als Kind schon sozusagen in Heidelberg im Stadttheater damit sehr früh in Berührung gekommen, ja.
Ich war als Jugendlicher im Theater, im Stadttheater nur als Schüler, das fand ich total doof, das weiß ich noch. Aber ich bin mit meinen Eltern zu den Karl-May-Festspielen gegangen in Segeberg. Da habe ich ganz, ganz starke Erinnerungen dran. An einen reitenden Winnetou und fallende Santas und so. Das ist für mich eine der ersten prägenden Theatererfahrungen. aber in Schule, ich würde sagen Schule.
Bei mir auch, Schule. Wir hatten einen fantastischen Theaterlehrer an meinem Gymnasium. Bis heute einer der prägendsten, tollsten, besten Regisseure, mit denen ich bisher begegnet bin. War ein Englisch- und Deutschlehrer an meiner alten Schule. Und er hat sehr viele von uns auf die schiefe Bahn gebracht. Also es ist sozusagen aus meiner alten, es war so eine Theater-AG, ich weiß nicht, ob das in Österreich, ob man das auch so nennt, also Arbeitsgemeinschaft, wo man sich nachmittags dann getroffen hat. Und sehr viele von denen sind dann professionell Schauspieler geworden. Man trifft sich auch immer wieder, arbeitet immer wieder zusammen.
Stimmt, ja.
Und ja, daran ist er schuld.
Da muss ich jetzt nachfragen, weil schiefe Bahn es hat für einen Lacher gesorgt, ist lustig. Wie kommen Sie drauf? Haben das Ihre Eltern so gesehen?
Meine Eltern nicht. Meine Eltern waren sehr unterstützend. Aber ich habe jeden Sommer, wenn ich meine Großmutter besucht habe, lagen sehr viele Zeitungsartikel auf dem Tisch. Die eine Hälfte ging über Badeunfälle im Rhein. Meine Oma hat am Rhein gelebt und wollte mich immer davon abhalten, im Sommer im Rhein schwimmen zu gehen. Und die andere Hälfte beschäftigte sich damit, wie wenig Schauspieler verdienen. Und das war immer, lag immer kommentarlos auf dem Esstisch und dann wusste ich Bescheid. Okay. Nichtsdestotrotz war auch sie sehr unterstützend, aber sie hat alles versucht, dass ich doch noch irgendwie Jura oder Medizin oder sowas mache. Ja.
Interessant, bei mir war es genau umgekehrt. Meine Eltern haben zwar mich gefördert das mit Musik und da waren die ganz offen und toll. Und als es darum ging, dass ich Schauspieler werden will, haben sie beide gesagt, willst du nicht was vernünftig, ordentlich, richtiges tun? Und meine Großmutter war die, die gesagt hat, der Junge macht das, wenn er das will.
Ah ja.
Und der, weil sie sagte, die Ernst Busch, das hatte sie noch im Kopf.
Ah ja.
Da kommen immer die Leute her aus dem Osten, die gut sprechen können. Wenn sie jetzt wüsste, wie sehr ich hier rumnuschel, dann, aber.
Naja.
Du kannst gehen. Ja. Aber wir können jetzt beide unsere Miete zahlen. Das ist das Gute. Wir haben es beide widerlegt.
Und Sie sind beide in Wien. Also Sie, Nils Strunk, seit 21?
Seit 20, ja. 19, 20,
so,
ja.
19,
seit
5 20?
Jahren etwa, ja, genau. Ja.
Nach Wiesbaden?
Nach München.
Entschuldigung.
Aus München. Ich war nochmal in Berlin ein Jahr, Umwege.
Also das erste Engagement nach der Schauspielschule war Wiesbaden?
War Wiesbaden, genau.
Und dann sind Sie ans Münchner Residenztheater?
Genau.
Und durch Martin Couget hat Sie engagiert?
Der hat mich damals engagiert, mit dem berühmten Wort engagiert.
Engagiert, ja. Hat er gesagt. Hat er Sie gesehen irgendwo? Oder,
es gab eine Empfehlung und dann hatte ich ein Vorsprechen im Residenztheater und mir wurde gesagt, wenn du ihn begrüßt, musst du ihm ganz fest die Hand drücken. Und das habe ich dann gemacht und dann hat er gesagt, na gut. und da habe ich ihn, so, ich habe ihn von Beginn an so schätzen gelernt und ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Und da, diese Zeit, die dann kam am Residenztheater, war ganz toll. Danach habe ich ihm allerdings ein Angebot vom Burgtheater ausgeschlagen. Da hat er zu mir gesagt, bist du bescheuert? Aber ich wollte irgendwie, ich wollte inszenieren und Musik machen. Noch
da, da war Ihnen schon klar, dass Sie inszenieren wollen?
Ja, ich hatte an der Schauspielschule als Dozent gearbeitet in München, an 2 Schauspielschulen. Und es machte mir irre Spaß. Mhm. Aber ich dachte dann, mit Ende 20 so altkluge Sätze sagen zu 22-jährigen Studenten ist auch blöd. Und ich hatte so Lust zu inszenieren. Und dann gab es ein Stück, eine Möglichkeit dazu in Karlsruhe. Für Mozart und Salieri, dieser Amadeus-Film, den bestimmt viele von Ihnen kennen, auf der Grundlage von Schäffer, aber auch Puschkin.
Puschkin.
Das haben wir zusammen gemischt und daraus ist ein toller Soloabend entstanden mit Andrea Granowski, der jetzt neu am Volkstheater ist. Genau. Und das war toll und so ging es dann so weiter. Und dafür war es wichtig, dass ich noch einmal 2 Jahre lang freiberuflich war, dass dann Corona kommen musste. Ja, gut. Aber das war ganz toll und da habe ich nochmal in vielen anderen Häusern gearbeitet, Düsseldorf, Hannover, an der Volksbühne und so, das war schön.
Ja. Aber Martin Couget hat es ihn nicht krumm genommen, ihm einen Korb gegeben zu haben, sondern 2 Jahre war die Tür immer noch offen.
Das, muss ich sagen, war beachtlich. Auch gerade in Corona, als es einen Stopp gab für Neueinstellungen, hat er gesagt, ich bleibe bei meinem Wort, du gehörst hierher. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt dann doch, bitte. Das war sehr gut, ja.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie Staatstheater Wiesbaden als Erstengagement sehr, sehr toll fanden, weil es ist ein Mehrspartenhaus, ne? Lebendiges.
Ich habe es geliebt und vermisse es bis heute.
Ja.
Absolut. Es ist das Kulturhaus der Stadt, hat unser Professor immer gesagt. Ein Theater in einer Stadt wie Wiesbaden hat wenig, ich würde es gar nicht Konkurrenz nennen, aber einfach wenig Alternativen, wie jetzt in Berlin, wo es 6, 7 Theater gibt, große Angebertheater, wo man abends reingehen kann. Und auch Wien hat ja viele große Häuser. Und in Wiesbaden gibt es ein Haus und da strömen die Menschen abends hin. Und das ist eine andere Verantwortung und eine andere, ein anderer Puls. Und den habe ich bis den, ich bin dem sehr dankbar, ja. Du, glaube ich, auch.
Die Frage kann ich ja an Sie weitergeben. Sie haben ja Ihre ersten Spuren nach der Schauspielschule an kleineren Häusern, kleineren Bühnen.
Ich habe angefangen in der jungen Sparte, also im Kinder- und Jugendbereich am Landestheater Detmold. Bin dann dort nach einem Jahr in den Abendspielplan gewechselt, aber das ist also Landestheater in Deutschland heißt nicht Staatstheater wie in Österreich, sondern Landestheater heißt, man fährt durchs Land. Also man hat quasi ein fixes Theater, das war dann in Detmold, eine kleine Stadt in NRW, wo man 50% der Vorstellungen spielt und 50% fährt man auf sogenannte Abstecher, ein etwas despektierliches Wort für Gastspiel. Und da fährt man dann, da steigt man dann mittags in einen Bus, fährt dann 1 bis 5 Stunden, je nachdem, wo der Abstecher stattfindet, springt raus, geht in die Maske, spielt eine Vorstellung, steigt wieder ein, kommt teilweise um 4 Uhr nachts nach Hause und das ist manchmal so oft pro Woche, dass man kaum noch die neuen Produktionen proben kann. Und das war aber eine irrsinnige Schule, weil man im Erstengagement auf 50, 60 verschiedenen Bühnen steht.
Unglaublich.
Wahnsinn. 80 Mal Ronja Räubertochter spielt, moderne Stücke, klassische Stücke. Wir hatten da auch einen ganz tollen Schauspieldirektor und Intendant jeweils, die da auch auf einen sehr vielfältigen Spielplan Wert gelegt haben und hatte da fantastische Kollegen. Und da war es auch so, das ist einfach, ist eine winzige Stadt, sehr abgelegen. Man kommt kaum hin und das Theater ist dort ein sehr lebendiger Ort. Und ich hab das sehr genossen. Ja, ich war da sehr gerne. Und in Wiesbaden war ich dann später auch, 5 Jahre sogar und bis letzten Sommer und ja, vermisse es auch sehr. Ich war am Freitag dort, habe eine tolle Premiere gesehen und liebe das Theater in diesen Städten, aber genieße es jetzt auch sehr, in Wien zu sein. Ja,
und ist auch okay.
Diese Theatromanie, die Stefan Zweig schon beschrieben hat, dass die immer noch so lebendig ist, das ist unglaublich, ein unglaubliches Geschenk. Ja.
Ist das so?
Ja, ich ja.
Absolut.
Absolut.
Ich habe das hier irgendwo mit als Zitat, oder kennt es, ne, Sie kennen es auswendig, oder?
Welches denn?
Über die Theatromanie.
Es gibt die wunderbare Anekdote über seine Köchin.
Ja.
Die das kennen Sie toll. Wahrscheinlich alle. Nein?
Welche?
Seine Köchin, glaube ich.
Ich glaube
ist
auch.
Eines ja, Tages genau. Weinend in der Stube und weint und weint und er fragt sie, warum weinen Sie denn? Die Charlotte Wolter ist gestorben. Die damalige wichtigste Schauspielerin am Burgtheater. Und sie weint und die Folter ist gestorben. Und dann sagt er, das tut mir leid. Haben Sie sie oft spielen sehen? Und dann hat sie gesagt, nein, ich war noch nie im Burgtheater. Das beschreibt eigentlich besser als viele seiner anderen Sätze, was diese Stadt bis heute, wie ich finde, ausmacht.
Das, da nehmen Sie eine Frage vorweg. Also Stefan Zweig hat in der Welt von gestern diesen schönen Satz geschrieben. Diese Theatromanie der Wiener, die wirklich mit ihrer Nachspürerei nach den winzigsten Lebensumständen ihre Lieblinge manchmal ins Groteske ausartet, mag tatsächlich zum Teil dieser genießerischen Überschätzung zuzuschreiben sein. Und was im Theater geschah, betraf indirekt jeden Einzelnen, sogar den, der damit gar keinen direkten Zusammenhang hatte. Ja,
das korrekt.
Ist was, und spüren Sie die?
Ja. Wissen Sie, ich das kurz beantworten darf.
Bitte, klar.
In Wien wird immer gesagt, es gibt so diese lebendige Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Also, dass das so gut funktioniert wie in keiner anderen Stadt. Ich muss dem nach meinen Erfahrungen aus Berlin, Hamburg, München, Hannover, Düsseldorf recht geben. Die ist hier unglaublich. Aber man muss ja kurz dann einmal fragen, wie kann denn eine Mund-zu-Mund-Propaganda gut sein? Was braucht es denn dafür? Dafür braucht es eine Grundlage, die eigentlich so etwas ist wie der Salon. Und das kann auch sowas sein hier, aber auch etwas Kleineres. Diese Masse an Freundeskreisen und Gesprächen untereinander über Kultur, die Formulierung, wir gehen jetzt ja immer zu oder wir waren ja neulich bei.
Mhm.
Und dass sich das weitergetragen, dass man immer dem anderen sagen möchte, ich war in etwas ganz Tollem und jetzt habe ich dir gleich 2 Karten besorgt, du musst das auch sehen. Das ist hier so aktiv, dafür braucht es aber ja quasi einen sozialen Raum. Und da würde ich behaupten, dass man den bis ins Letzte in Wien auch in anderen Dingen spürt. Das kann bezahlbarer Wohnraum sein, das kann das Gänsehäufer sein, was sich 30.000 Menschen gleichzeitig leisten dürften und noch bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr und Spielplätze mehr und fließend Wasser überall. Das ist ein Teil davon, dass man sagt, es gibt irgendwie eine lebendige Gemeinschaft, für die alle ein gewisses Niveau da sein soll. Und dadurch haben wir das Gefühl, davon profitieren wir jetzt so enorm, weil man in Vorarlberg in der letzten Mulde weiß wahrscheinlich noch der Hirte, dass es das Burgtheater gibt. Mhm. Wenn Sie in Berlin nach dem Deutschen Theater fragen, dann wird sich jeder angucken und sagen, wie, wat, wohin? Mhm. Das ist einfach ein Unterschied.
Das klingt sehr danach, dass Sie angekommen sind in Wien.
Das klingt danach, dass wir bleiben möchten. Bitte schmeißt uns nicht raus. Die Deutschen immer.
Ja.
Bleiben möchten.
Nichts lieber als das.
Ja, tatsächlich doch.
Ja. Wir kommen jetzt mal zu den Werken, die ich... die erste Produktion am Burgtheater war ja die Zauberflöte, the opera but not the opera, die aber erst, ich habe sie am Burgtheater gesehen, aber sie war erst im
Casino.
Im Casino war die Premiere. Genau. Und dann begann nach dem Casino eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zum Burgtheater und zu eigentlich permanent ausverkauften Vorstellungen. Man muss, glaube ich, immer direkt, wenn die Karten auf den Markt kommen, gleich kaufen, sonst kann man es nicht sehen. Wie kam das? Wie kam das? Es ist ja ein großer Betrieb. Ich muss vielleicht sagen, ich finde es ja ein Schelmenstück, diese Zauberflöte, denn die Grundhandlung ist ja, das muss man sich mal vorstellen, dieses große Burgtheater, eines der bestsubventionierten Theater, und die beiden sagen, wir erfinden eine Subfabel, also wir erfinden eine Fabel, nämlich es gibt ein pleitegehendes kleines Woodville-Theater, und weil sie pleite sind, brauchen sie einen Erfolg, also setzen sie die Zauberflöte auf den Spielplan, haben aber weder die Mittel dafür noch die komplette Besetzung, und im Grunde genommen finde ich das wirklich ein Schelmenstück, die Bedürftigkeit oder den Druck, auch den ökonomischen Druck, einen Kassenerfolg liefern zu müssen, sozusagen zur Fabel ihrer Zauberflöte zu machen. Das ist toll.
Da haben wir direkt angeschlossen an die Entstehungsgeschichte der Zauberflöte. Das war uns ganz wichtig, weil die Originalzauberflöte eben nicht an der Hofoper aufgeführt wurde, sondern im Freihaustheater auf der Wieden, was heute, das ist in der Nähe vom Karlsplatz, da ist ein Gebäude der Technischen Universität heute, das steht leider nicht mehr, aber das war eines der vielen Volkstheater, die es damals in Wien gab, oder Vorstadttheater. Es gab quasi die Hoftheater, Burg- und Hofoper im Kern von Wien, und quasi außerhalb der Stadtmauer gab es diese ganz vielen Volkstheater, die nochmal aus der Tradition der Wanderbühnen kamen. Es war ja damals verrückt, mir war das auch nicht bewusst, dass es in Deutschland und Österreich ganz wenige stehende Theater gab. In Italien, England, Frankreich gab es wesentlich mehr davon. Mhm. Und im deutschsprachigen Raum eher so eine Kultur, wirklich der Gaukler, der Nomaden, die von Stadt zu Stadt fahren. Und Emanuel Schikaneda, der eben das Libretto geschrieben hat und bei der Uraufführung auch der Papageno war, kam genau aus dieser Tradition. Der kam aus Regensburg, aus ganz armen Verhältnissen, hat schon als Kind mit der Geige für seine Familie auf dem Marktplatz Geld verdient. Er ist quasi groß geworden mit Kunst, kommt immer aus einer Not, irgendwie überleben zu wollen, irgendwie Geld zu verdienen. Hat sich dann einen unglaublichen Namen gemacht in dieser Welt der Wandertheater, war auch ein gefeierter Shakespeare-Darsteller an den Hoftheatern. Aber der hat eben Riesenerfolge mit Freilichtfestspielen, mit Marktplatztheater und so weiter erzielt, ganz viele Stücke geschrieben und inszeniert. Ist dann irgendwann in Wien gelandet, hat in seiner Jugend schon Mozart kennengelernt. Und Mozart wiederum war auch mit prekären Verhältnissen vertraut, weil er einen sehr verschwenderischen Lebensstil hatte. Und er hat zwar immer wieder durch seine Kompositionen viel Geld eingenommen, aber immer wesentlich mehr Geld ausgegeben. Und zum Zeitpunkt, als sie die Zauberflöte gemacht haben, war Schikaneda Intendant am Freihaustheater. Und das Theater hatte einen wichtigen Geldgeber verloren. Sie waren kurz vor der Pleite und Mozart war privat kurz vor der Pleite. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen und gesagt, wir brauchen irgend so einen Renner, der Kasse macht. Und so ist eigentlich die Zauberflöte entstanden. Und ich glaube, weil die beiden eben trotzdem aus der Welt der Hochkultur kamen und Schikaneda von Shakespeare geprägt und von Schiller geprägt und wiederum der Mozart eben von geistlicher Musik und großer Opernkomposition, ist da so aus Versehen so ein Meisterwerk entstanden, was irgendwie Hochkultur und Unterhaltung total gut zusammenbringt. Und jetzt habe ich, das ist eine sehr lange Antwort, Entschuldigung. Nein,
aber eine Sache
ergeben. Und so kam aber die Idee, wir müssen da wieder anknüpfen und so eine Wandertruppe erfinden, die irgendwie kurz vor der Pleite ist und die sagt, wir müssen aus der Zauberflöte irgendwas Neues machen, mit kleiner Besetzung, kleiner Bandkombo, irgendwie dieses große Werk mit einfachen Mitteln auf die Bühne bringen und wollten so an dieses Wandertheater letztlich wieder anknüpfen.
Aber ja, ich muss nur sagen, die Situation des hochsubventionierten Burgtheaters war nicht so anders als das vom Theater in Berlin. Man muss sich vorstellen, wir haben das Jahr 2, das hat man jetzt schon wieder verdrängt, weil wir wollen auch nicht über die Pandemie reden. Auch heute Abend nicht. Morgen nicht. Will man nicht mehr. Will man gerade irgendwie nicht. Das braucht vielleicht noch Zeit. Aber damals, also 2002, als das Konzept wuchs, 21, da war mitnichten klar, dass die Menschen wieder ins Theater gehen würden. Ganz im Gegenteil. Die Häuser waren eigentlich erst einmal leer. Und das Burgtheater hatte wirkliche Probleme, Karten zu verkaufen. Denn nichts ist stärker als die Gewohnheit. Menschen sind über Jahrzehnte ins Theater gegangen, obschon sie es doof fanden jeden Abend. Und haben gesagt, das machten wir halt so. Mhm. Fanden es jetzt wieder nicht so gut, aber wir gehen dahin. Mhm. Und dann wurde diese Gewohnheit durchgeschnitten. Durch die Pandemie und durch die Lockdowns. Ohne jede Bewertung. Das ist einfach passiert. Auf Ihre Frage, die Zauberflöte entstanden. Es ist eigentlich, hat auch damit zu tun, dass ich gesagt habe, Konzeptvorschlag 1, wir machen das Haus voll. Konzeptvorschlag 2, immer wieder, weil die Menschen müssen mehrfach kommen. Die müssen 6-mal das Stück sehen wollen und nicht einmal. Das müssen wir irgendwie schaffen. Wie, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das können wir. So, das war wirklich der ganz, es ist extrem unsexy, sowas in der Künstlerwelt zu sagen, aber das war erstmal damals eine reale Not an diesem Haus. Und das hat dann irgendwie funktioniert.
Die Not hat der Couget auch gesehen?
Ja, absolut, aber ich glaube, dem war noch mehr als jetzt die Kartenverkäufe, war die Not, der Schmerz war größer, dass man die Gemeinschaft des Publikums nicht spürte. Weil da auch alle zerrissen waren. Die einen wollten impfen, die anderen nicht, die einen wollten auf ihr Landhaus, die anderen hatten keins. Wer sind wir denn jetzt? Und alles lag so brach und dann wollte man doch genau diesen nicht-christlichen Gottesdienst wieder, aber der ging irgendwie nicht. Und dann hatte er auch die Tendenz, ganz viel dunkle, düstere Stoffe, nämlich heutig, wir wollen ja über das Jetzt reden, zu machen. Und das hat den Leuten einfach nicht getaugt.
Ja, also deswegen machen wir den kleinen Link zurück zum Museum. Auch hier gibt es bestimmt noch Exponate. In Hinsicht zu sagen, dieses Erfolgsmodell, Herr Schrenk, was Sie gesagt haben, dieses Erfolgsmodell von Schikaneder, Mozart, gut zu recherchieren, den Impuls zu übernehmen und sagen, das geht heute auch.
Das machen wir nochmal.
Und wir brauchen was Gemeinschaftsstiftendes.
Ja, zumindest sozusagen die Kraft einer Gruppe, der man dabei zuschauen kann, wie sie etwas versucht und daran scheitert auch.
Ja, ja.
Ist ja viel schöner als das Funktionierende. Es ist ja am Ende, Menschen, die hier heute Abend selber Theater machen, sie wissen, es ist ein einfacher alter Hut, ja, eine Truppe erzählt das Stück. Aber bei uns ging es darum, dass man das sichtbar machen wollte.
Ja. Ich finde es keinen alten Hut. Ich finde das eben, wie gesagt, ein Schelmstück, das zu sagen, wir haben nur, wie viel, 80?
Ich liebe alte Hüte, das meine ich ja. Alte Hüte. Und ich finde eben, dass man die, das ist doch schön so, ja.
Und wie ist das mit der Musik, Herr Strunk? Also ich habe jetzt die...
Bis gleich.
Die. Jetzt. Na, ich frage jetzt wirklich, Sie.
Nein, da ist die Frage auch richtig platziert, absolut.
Weil... Okay, wir haben über den Weg Schauspielschule, die ersten Engagements gesprochen und jetzt wird es ja kompliziert. Jetzt rede ich mit zweien, die sich weiterentwickeln oder immer schon gewesen sind, also Musiker, Regisseur, Komponist, Nils Strunk, Lukas Schrenk, Autor, Bearbeiter, immer noch Schauspieler und was noch?
Auch Regisseur, genau.
Auch Regisseur, also
wir inszenieren gemeinsam, genau.
Auch Regisseur.
Aber, ja, genau.
Das ist gar nicht so leicht. Aber wie kam das? Herr Schrenk, Sie schreiben.
Ist das für mich?
Sie schreiben seit wann immer schon? Seit wann sind Sie als Autor?
Seit der Zauberflöte tatsächlich. Also
da bist du bescheiden, wenn ich das sagen darf. Du hast im Studium Shakespeare selbst übersetzt und dann Texte geschrieben und ich dachte, der ist wahnsinnig.
Ja, das waren so erste so Gehversuche, sage ich mal. Aber dass ich jetzt wirklich für eine Produktion, die dann auch veröffentlicht wird, also was ich ein bisschen gemacht habe, als ich am Landestheater Detmold engagiert war, haben so die jüngeren Kollegen im Ensemble, wir haben so eigene Formate und eigene Abende zusammen gemacht. Da habe ich schon gemerkt, dass mir das auf jeden Fall Spaß macht, aber ich bin jetzt noch nicht den Schritt gegangen, irgendwie zu sagen, ich mache das jetzt irgendwie so richtig professionell. Das kam tatsächlich durch Nils, der mir jahrelang gesagt hat, ich glaube, das wäre was für dich, ich glaube, du musst das machen. Und als sich dann das erste Mal die Möglichkeit ergeben hat bei der Zauberflöte, hast du mich eben gefragt, möchtest du dazukommen in der Funktion? Und dann haben wir das einfach ausprobiert. Und das hat mir große Freude gemacht und hat gemeinsam sehr gut funktioniert. Ja.
Dann hat der Nils offensichtlich eine andere Erinnerung an Sie, weil er sagt, schon in der Schauspielschule.
Man kann es eigentlich abkürzen, weil ich weiß noch, wie viele Fragen Sie haben. Die Frage war, warum machen wir so viele verschiedene Dinge? Das Leben eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, wenn man in einem Ensemble ist mit einem Bühnenvertrag, in seiner Großartigkeit hat auch eine gewisse Beschränkung. Und die findet bei noch so viel kollektiver Arbeit ganz oft darin statt, dass man denkt, bei den Proben, ich weiß genau, woran es liegt, aber ich darf es nicht sagen. Und diese Kraft, das haben wir im Studium. Wir haben im Studium mit unserer Gruppe uns gegenseitig Sachen vorgespielt, bis tief in die Nacht. Ja, so romantisch es klingt, es war so. Komm, ich zeig dir noch das. Und es gab sozusagen einen gemeinsamen Ton darüber. Und mein Punkt bei Lukas war immer, die Musik befreit mich so sehr vom Spielen, da wieder anders raufzuschauen. Es gibt mir so viel Freiheit, dass ich nicht nur Schauspieler bin. Also das kann man sein, ich kann es nicht. Und ich habe bei dir gespürt, du kannst es auch nicht nur. Da ist noch was anderes. Und das hat sich dann irgendwie aus der Not zusammengelegt und dann funktioniert. Im Sinne von, wir arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, es ist so anstrengend schön. Manchmal packt man es gar nicht, weil wir sitzen in einer Wohnung zusammen und machen irgendwas und danach sagen wir jedes Mal, es macht so Spaß. Verdammt! Man kann es, glaube ich, gar nicht fassen.
Ist das noch so ein bisschen das Erbe auch der Ernst-Busch-Schule? Es gab in der Ernst-Busch-Schule gab es einen Proberaum, der war gewidmet Wolfgang Heinz, Schauspieler. Einen großen Schauspieler. Und Wolfgang Heinz soll gesagt haben, irgendwie der Schauspieler ist sein eigener Regisseur oder so in der Richtung.
Das kann sein. Also ich glaube, die Verantwortung, ne, die man übernehmen soll dafür, kommt von der Schule. Aber ich muss auch gegen sagen, in meinem Leben habe ich vor allen Dingen immer nur gehört, entscheid dich mal, was bist denn jetzt?
Also,
ja. Bis jetzt geht das so.
Ja.
Aber ich kann dich gar nicht greifen, was ist denn das jetzt? Und ich verstehe das. Aber in das Wien, um auf Wien zurückzukommen, zum Beispiel schier unglaublich und ganz anders als Deutschland. Und deutsche Künstler, Künstlerinnen, Intendantinnen müssen das auch erstmal verstehen, wenn die hierher kommen. Es gibt hier, vielleicht auch in der jüngeren Zeit, so Beispiele wie Ruth Brauer-Quamm, Julia Ettmeier. So Menschen, die ein Haus leiten, dann da spielen, dann dort noch inszenieren, da aber an der Volksoper singen, um dann dort im Rabenhof zu spielen. Also das ist nicht so eine Trennung von freier Szene und Angebertheater, so wie das in Deutschland oft ist, dass man sagt, sondern das ist sehr, sehr, sehr viel überlappend durch die Menschen, die es tun.
Und auch mehr Raum für Multitalente.
Ja, und es gibt auch viel mehr Multitalente. Man trifft hier einfach Menschen, die sehr, sehr vieles können und es auch erlaubt sind, das zu tun. Und das ist ganz toll. Hm. Und wir haben das Glück, dass es am Burgtheater jetzt gerade eine große, auch schon unter Guschei, aber jetzt unter Stefan Bachmann und seinem Team, eine ganz große Offenheit dafür gibt, zu sagen, ja, wenn euch das Spaß macht, dann solltet ihr das tun. Das ist natürlich ein Geschenk. Das hat man nicht überall.
Und diese einzelnen Disziplinen, die befruchten sich so gegenseitig. Weil als Schauspieler, wenn man wirklich nur Schauspieler ist, gibt man sehr viele Entscheidungen ab. Also man sitzt auf einer Konzeptionsprobe, man hat eine Rolle zugeteilt bekommen, man bekommt einen Text zugeteilt, die Strichfassung wurde auch schon angefertigt für einen. Man bekommt Bilder gezeigt, das ist das Kostüm, was du anziehen wirst, ein Modell gezeigt, das ist die Bühne, in der du dich bewegen wirst. Und da sind sehr viele Entscheidungen gefallen. Und wenn man Glück hat, in einer tollen Konstellation landet, ist das auch total dankbar, weil dann kann man ganz sich in das Spielen reinschmeißen. Aber wenn man auch die andere Seite gerne erlebt und den gestalterischen Teil und so, dann ist einem das irgendwann ein bisschen zu wenig und dann hat man Lust auch mal zu gucken, wie ist es denn, wenn man auch Entscheidungen über einen Abend treffen kann und Sachen gestalten kann. Und da bin ich dir einfach wahnsinnig dankbar, dass du mir den Anstoß gegeben hast, mich da so mit reinzuholen.
Es war reine Selbstsüchtigkeit.
Nein, aber es ist wirklich, das ist wirklich toll, weil ich weiß nicht, ob ich den Schritt sonst gegangen wäre und es macht eben gemeinsam als Duo so Spaß, weil man sich die Bälle immer zuspielen kann und einfach immer, wenn einer nicht weiterkommt, hat der andere eine Idee und das ist wirklich toll, macht unglaubliche Freude.
Es gibt ja für diese Art Multitalent Fähigkeit, gibt es ja Beispiele, ne? Gerade in Österreich. Einer wird auch zitiert in der Preisrede der Jury, denn Nils Strunk hat den Elisabeth-Orts-Preis 25 verliehen, noch nicht verliehen bekommen.
Die Verleihung kommt erst.
Die Verleihung ist im Oktober. Und da wird ja gesagt, dass er in der Tradition von Molière, aber eben auch Nestroy, Autorenschaft, Regie und Schauspiel zu einem einzigartigen Stil verschmelzen lässt.
Ja, ich schmelze dahin, wenn ich das.
Ja,
das ist wirklich ein Kompliment, das ist großartig, ja klar,
Zu hören. Was, also Sie, Herr Schrenk, sind dann auch erwähnt, also den Preis kriegt, aber Sie werden ja auch gemeinsam mit seinem schreibenden Kompagnon Lukas Schrenk. Das ist jetzt anlässlich der Schachnovelle, diese Preisverleihung, über die kommen wir gleich zu sprechen. Aber wie ist das mit dem Erfolg, wenn er jetzt kommt, so aus berufenem Munde? Wie fühlen Sie sich mit dem Erfolg hier in Wien?
Na, erstmal wäre es jetzt langweilig, Understatement zu wahren. Wir sitzen ja hier oben auf einem Podium und.
Das heißt ungeschminkt. Also,
eben,
wir wollen die ungeschminkte Wahrheit.
Wir nehmen ja wahr, dass da Dinge gut gelaufen sind und Anklang finden. Das nehmen wir wahr. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Es ist natürlich irre gefährlich. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt rumlaufe mit Stock und Hut und denke, ja, begrüßt mich. Das meine ich nicht. Sondern ich glaube, für die nächste Arbeit immer, ne? Wir reden viel darüber. Wiederholen wir uns. Dieses Mitdenken der Rezeption. Ne? Was könnten die Menschen denken, was wir? Das muss man irgendwie wegkriegen. Und es ist ein wunderbares Gefühl, ein volles Theater zu sehen. Ja. Vorm Theater und auch von der Bühne. Es ist einfach toll. Und deswegen freuen wir uns darüber riesig, dass es so ist, wenn man das als Erfolg versteht. Ja. Weil für uns ist jetzt Erfolg nicht. Also jetzt muss man aufpassen.
Es ist auch ein wunderbares Gefühl. Ich setze mich manchmal dann einfach ins Publikum und nehme die Reaktionen wahr. Ich bin auch bei den Vorstellungen oft da und wir arbeiten noch ein bisschen weiter und geben uns gegenseitig so Feedback. Aber es ist. Also natürlich freut man sich über Verkaufszahlen und Interesse vom Publikum, aber auch so die unmittelbaren Reaktionen mitzubekommen, wäre auch etwas, wie ich sozusagen Erfolg irgendwie einschätzen würde, dass ich merke, oh, der Lacher hat funktioniert oder oh, da wird der Atem angehalten oder oh, das Liebeslied berührt die Menschen irgendwie. Das ist auch etwas, wie ich Erfolg wahrnehmen würde. Und das ist auch etwas, was nochmal anders ist als wiederum als Schauspieler auf der Bühne, der Applaus oder so. Das ist einfach ich sag's einfach ganz direkt so, es ist ein unglaublich beglückendes Gefühl. Also das macht mich einfach wahnsinnig zufrieden, weil man auf die Weise eine Verbindung mit dem Publikum, mit den Leuten spüren kann, die einfach wunderschön ist. Ja.
Und es gibt ja natürlich immer so ein Momentum, das hat man ja selber mitbekommen, jetzt ist der oder die gerade angesagt oder so. Da gibt's auch das gefährliche Tontaubenschießen, dass man weiß, man soll da hoch, damit man dann, aber wir haben ja eine Abmachung, dass wir keine Kritiken lesen, nie.
Das
hilft uns enorm. Und für manche ist Erfolg auch Nachkritik und für manche ist Erfolg Nestroy-Preis, für manche ist Erfolg, meine Oma hat geweint, für manche ist Erfolg, wir sind ausverkauft. Es ist, wie du sagst, es ist ganz unterschiedlich, aber es kommt ja irgendwie von Folgen und dass man jetzt,
Erfolg,
oder eine Folge von etwas, vielleicht hat es damit zu tun, dass das, was wir inhaltlich machen, anscheinend einen Platz hat, in dem zum Beispiel unsere Zauberflöte glücklicherweise jetzt auch in anderen Theatern gespielt wird, in anderen Inszenierungen.
Die wird wiederholt, also es gibt neue Inszenierungen der Fassung.
Ja, wir haben einen Verlag und der hat diese Fassung gekauft und vertritt uns und jetzt gibt es an Hans-Otto-Theater Potsdam oder in Ingolstadt oder in Esslingen oder in Mayen gibt es jetzt einfach Menschen, die das dort auch sehen. Und das ist das Größte, finde ich, Geschenk am Erfolg, dass die Folge davon ist, da kriegen noch mehr Menschen diese. Und das darf ich wirklich selbstbewusst sagen, tausenden Stunden Arbeit mit, die man da reingesteckt hat. Weil man hat das ja nicht einfach so hingefetzt, sondern wir haben uns ja wirklich wir haben sehr viele Stunden noch nicht geschlafen. So. Und dann ist man stolz und sagt, ja, wir haben auch gerne Erfolg. Aber man weiß auch immer, er endet, er wird wieder weniger, es hört irgendwann auf, deswegen genießt man es einfach.
Und auch ein Aspekt, es gibt dieses schöne Zitat von Christopher Nolan, dem Regisseur und Drehbuchautor, der hat mal gesagt, write the movies you wanna see. Also schreiben Sie den Film, den Sie selber sehen möchten. oder auch Tarantino, der eine große Inspiration so für uns ist, der sagt auch, ich mache die Filme für mich selber, weil ich sie gucken will. Alle anderen sind herzlich eingeladen, das auch zu tun. Und das ist schon, weil wir, glaube ich, die Stücke, die wir geschrieben haben, einfach das geschrieben haben, worauf wir selber Lust hatten, was uns selber interessiert. Und dann zu sehen, das gefällt anderen auch oder interessiert andere auch. Das ist ein sehr, sehr schönes
Aber dann ist es Gefühl, ja, ein Riesenvorteil, zu zweit zu sein.
Oh, unglaublich.
Das verstehe ich jetzt, das ist ein Riesenvorteil, zu zweit zu sein, weil wenn ich alleine bin und dieses Selbstbewusstsein aufbringen müsste, das, was mir gefällt, das inszeniere ich auch oder schreibe ich auch, das sind ja zwei klüger als einer.
Ja, und ich verstehe auch nicht, warum es manche Menschen gibt, die haben ja alle Teams. Am Theater, diese Regisseure und Regisseurinnen.
Inzwischen werden die Teams immer größer.
Bühnenbildnerinnen, Kostümbildner, Bildnerinnen, Musikerinnen. Dass ganz oft aber dann nicht da steht, Max Mustermann and the Backbeats, man kann sich ja nennen, wie man will. Sondern dass da immer steht, das ist die Inszenierung von Max Mustermann. Da denke ich dann immer, wir wissen doch alle, was eine Kostümbildnerin, wie viel Arbeit das ist. Oder ein Bühnenbildner. Oder auch die, das verstehe ich manchmal gar nicht, warum man sich da nicht kollektiviert, ja. Aber das ist, ich kann es ja beschreiben, die Presse, die will immer erstmal einen ansprechen und sagen, sie sind doch. Und dann sagt man, nee, wir sind zu zweit. Also ich finde diesen Elisabeth-Ort-Preis, den kriegen wir beide. Aber mir ist schon auch klar, dass sich da als Burgtheater-Ensemble-Mitglied, aber für eine Arbeit, die Schachnovelle, kriegen wir den so fertig.
Naja, es ist ja auch kein... Der Elisabeth-Ort-Preis ist ja nun auch kein Regiepreis, ne? Das ist ja für...
Es ist explizit für das Schauspiel, genau.
Fürs Schauspiel. Genau, Spielen, das muss man ja jetzt ja nun mal sagen.
Stimmt.
Leider.
Ich komme noch mal rein.
Aber die Schachnovelle. Wie kam es dazu? Ich würde gerne euch, Sie beide fragen. Es gibt ja eine Vorgeschichte mit Stefan Zweig. Vielleicht machen wir dann noch eine ganz kleine Schleife. Das neue Künstlertheater, was Sie wann gegründet haben in Berlin?
2014.
2014 habe ich jetzt nachgelesen. Das war ja, was war da die Idee dahinter, der Anspruch, die Idee vom neuen Künstlertheater?
Tür zu machen und es selber machen. Einfach, wir hatten einfach keine Lust auf die Regiestudenten.
Es hat angefangen, dass wir in der Konstellation,
ist ganz simpel, wir haben einfach...
Das war während der Schauspielschulzeit?
Ja, und
das war
während der Schauspielschulzeit.
Wir machen selber.
Es gab unter uns einen wahnsinnig begabten und tollen Regisseur, also der jetzt Regie führt, Marcel Kohler, der mit uns studiert hat, der damals gesagt hat, ich würde gerne Philoktet machen, selber inszenieren. Und die Professoren haben gesagt, ja, mach.
Also auch ein Schauspielstudent.
Und wir mussten uns dann aber durchsetzen, dass quasi, egal, es hat funktioniert und wir haben einfach sehr viel unter uns als Spieler und dann immer öfter, die Idee war, es gab Regietheater, also das Theater der Regisseure. Ich finde schon, dass darauf das Dramaturgietheater gefolgt ist und auch immer noch existiert. Mhm. Und ist dann die Folge nicht ein Künstlerinnen- und Künstlertheater? Natürlich ging es uns auch um das Moskauer Künstlertheater.
Wollte ich gerade sagen.
In so einer neugierigen und altgierigen Doppelexistenz. Und da einfach zu sagen... Die dies machen, machen es. Also man würde doch jetzt Florentine Holzinger auch nicht sagen, tanz mal lieber wieder.
Sicher nicht.
Die ist einfach hochbegabt, eine hochbegabte Regisseurin, die muss das machen, was sie macht. Und dass sie nun Tänzerin ist, und vielleicht war sie auch Steuerberaterin, ist ganz wurscht. Wenn sie das kann, dann kann sie das. Das würde ich mir wünschen fürs Theater. Und das wollten wir auch und das haben wir dann gemacht.
Und Sie haben dann gesagt, Tür zu, keine Regisseure, wir machen alles als Kollektiv selber.
Ja, und dann...
Ja. Und es fing auch an, wir haben Philoktet von Heiner Müller damals gemacht und wir wollten uns mal diesen Autor auch so aus unserer Sicht anschauen. Was finden wir so darin? Ich habe mit einem fantastischen Dozenten Heiner Müller eine Arbeit gemacht und dadurch unglaublich viel gelernt.
Christian Grasshoff, oder?
Bei mir war es Rudolf Kollotz, unser Professor und Schauspielmentor. Wir haben Die Umsiedlerin von Heiner Müller gemacht, was ganz, ganz, ganz toll war und wo man wahnsinnig viel gelernt hat. Und dann kam irgendwann aber auch der Impuls zu sagen, was passiert denn, wenn wir es uns in unserer Ahnungslosigkeit einfach mal selber anschauen. Und so fing das eigentlich an, dass man so sagt, unter Schauspielerinnen und Schauspielern schließt man sich zusammen und versucht sich irgendwie die Stoffe selber zu erobern mit allem Risiko, was dazu gehört und so.
Und das ging weiter in der Produktion, die Sie eben, auf die Sie hinaus wollten mit Zweig, weil dann auch sich Leute formierten, auch um das Künstlertheater herum, andere Gästinnen sozusagen, Musikerinnen, man sagt, wollen wir nicht etwas, wir müssen etwas über Stefan Zweig machen. Hallo, das geht doch nicht. Und der Zufall war, dass eine Freundin von mir in der Straße groß geworden ist, in der Stefan Zweig seine letzten Lebensmonate verbracht hat mit seiner Frau.
Und in Salzburg?
Nee, in Brasilien, in Petropolis.
Ach so.
Sie kommt aus Brasilien und sie kommt aus dieser Straße. Wenige Häuser weiter ist sie aufgewachsen.
Oh wow.
Wo sie sich beide das Leben genommen haben. Und da habe ich gesagt, du bist Opernsängerin, wir müssen was daraus machen. Und daraus ist dann eine Geschichte entstanden, die wir geschrieben haben, aufgeführt haben und auch wieder aufführen werden. Saudade Zweig.
Ja. Über die letzten Lebensmonate von Stefan Zweig und seiner Frau.
Und über sein Leben dann.
Ja. Und sein Leben rückblickend. Petropolis.
Genau. Die Idee war, man sieht den beiden dabei zu, wie sie diese Autobiografie redigieren. Das hat ja entschieden ganz viel auch vor allen Dingen sie gemacht. Und darüber kommen sie immer sozusagen in die Reise zurück, wie es denn eigentlich war. Wie war denn diese Begegnung mit Rodin oder wie war denn die Begegnung mit Freud und Dalí und das szenisch dargestellt mit Musik, ganz toller Musik, ganz viel Lied. Das passte auch, brasilianisches Lied, also so Musiken, die ich selber nicht für möglich gehalten hatte, erklingen da auch durch zwei Opernsänger. Und es ist, das war für mich fünf Jahre Recherche, große Reise in diese ganze Welt von Stefan Zweig.
Waren Sie dort?
Ich war dort, ja.
Ja.
Wie ein Schlosshund geheult, als ich dort die Treppen hochging, weil das so ergreifend ist, dass sich jemand da so wirklich in den letzten Ort der Erde zurückgezogen hat und dann das nicht überleben konnte.
Und da entstand dann schon die Idee, mal sich mit der Schachnovelle auseinanderzusetzen, szenisch?
Die entstand eigentlich ähnlich wie die Zauberflöte aus der Idee von, wie kriegen wir den Laden voll? Ich habe damals dem Haus vorgeschlagen, ihr solltet die Schachnovelle machen mit alternierenden Besetzungen. Da sollte man immer nicht wissen, spielt heute Michi Mertens oder der Niki Ovtcharek? Wer spielt gegen wen heute Abend? Und das Konzept haben wir vorgeschlagen und gesagt, und das war als gerade...
Da lief Queen's Gambit
genau. auf Netflix.
Riesenhit während der Pandemie, alle haben Queen's Gambit geguckt.
Ich auch. Und Schachbretter gekauft, Millionen. Und ich habe gesagt, ihr müsst das machen jetzt. Und die sagten dann ganz freundlich, nein. Und dann, ja... Dann nicht. Und dann verschwand dieses Konzept wieder, als dann Stefan Bachmann und Thomas Jonik und deren Team uns gefragt haben, habt ihr Lust, eine Kleinigkeit auf der Vorbühne zu machen? Nichts Großes, bitte. Nein, sie haben gesagt, habt ihr Lust, wir hätten dann Raum und wir finden das toll und wir fanden die Zauberflöte toll. Da waren wir wahnsinnig überrascht und dachten, ja, und dann haben wir mehrere Stoffe vorgeschlagen.
Wir hatten fünf
Vorschläge.
Konzepte. Für die Position,
ja.
Vorbühne haben sie fünf
Ja, aber die beiden, sie sind ja wahnsinnig klug, haben sofort gesagt, ganz toll, aber ich glaube, das Mögliche ist das.
Ja.
Und die haben aber sehr schnell einfach auch gemerkt, und es war für die erste Spielzeit auch richtig, einen österreichischen Stoff zu machen, der noch nie auf dem Burgtheater stattgefunden hatte. Stefan Zweig, was glauben Sie, wann der zuletzt auf dem Burgtheater gespielt wurde? 1959. Lesungen gab es danach, aber geschenkt. Das kann man machen. Aber als Inszenierung 59. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Und auch ein bisschen wütend fast, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist einer der größten jemals österreichischen Autoren, die jemals gelebt haben. Und der muss doch da hörbar sein. Der hat seine ersten Stücke dort uraufgeführt. Und das hat sich dann irgendwie bewahrheitet, dass das nicht ganz blöd war. Die Wahlnacht war die Premiere.
Ja.
Der 29. September. Das war... Also eine unglaublich spürbare Stimmung im Raum von Fragezeichen. Und dann kommt eine Antwort eines Autoren, der im Jahre 42 gestorben ist, durch seine eigene Entscheidung. Das hat schon irgendwie was verursacht.
Ja.
Und das schließt vielleicht auch an die Frage an, inwieweit Theater und Museum sozusagen, weil dann manchmal etwas Lebendiges, was aus einer ganz anderen Zeit stammt, in irgendeiner Form eingefangen und konserviert wird und plötzlich eine Aktualität und eine Lebendigkeit entfalten kann, mit der man vielleicht gar nicht unbedingt rechnet. Ja,
sehr gut.
Ja, wenn man an Stefan Zweig denkt, über den wir uns in Vorgesprächen auch mehrfach unterhalten haben, ist eigentlich diese Stimme von Stefan Zweig, der in jeder Phase seines Herzens an die Humanität, an die Vernunft, an den Humanismus geglaubt hat, eigentlich, ich finde gerade im Moment, eine wahnsinnig spannende Stimme. Weil ich finde bemerkenswert, also die Schachnovelle muss man oder sollte man oder kann man ja biografisch lesen. Trotzdem schafft Stefan Zweig trotzdem eine Handlung, eine Rahmenhandlung. Also er versucht immer auch so die Mitte, das griechische Maß, die Mitte zu halten. Also es ist ein Mensch, der nie jemanden wehtun würde, auch mit einem Gedanken nicht. Also es ist wirklich beeindruckend. Also ich war von der Schachnovelle sehr beeindruckt. Wie war die Probenarbeit? Weil ich finde, es ist, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat, es ist eine unglaubliche Leistung, weil es ist ein 2-Stunden-Abend, in dem Nils Strunk mit 2 Musikern zusammen, mit 3 Musikern zusammen, aber 2 Stunden auf der Bühne ist, auf der Vorbühne, da kann man sich nicht verstecken, auf der Vorbühne ist und 2 Stunden alle Figuren, fast alle, der Schachnovelle spielt. Den ganzen Bogen von dem Dampfer nach Buenos Aires bis zum Hotel Metropol. Eine unglaubliche Leistung. Ich glaube auch unglaublich gerechtfertigt, der Elisabeth-Ort-Preis. Aber Sie, Lukas Schrenk, sind ja auch als Co-Regisseur und Bearbeiter mitgenannt. Wie war die Probenarbeit?
Regisseur, sage ich jetzt.
Regisseur.
Weil bei dieser Arbeit davor, wir haben jede Arbeit anders aufgeteilt bisher. Und bei dieser Arbeit war dann plötzlich, ja, wie probt man denn einen Monolog? Und wenn man selber als Regisseur, wir stehen ja beide als Regisseure dann darauf und wir wollten, und Regie passiert bei uns auch ganz viel vorher. Wie man so immer so despektierlich sagt, am Brett, der hat das am Brett inszeniert. Dann will man sagen, ah, der hat ja alles schon vorher gewusst, das muss ja langweilig sein. Es macht so viel Spaß, am Brett zu inszenieren. Das bedeutet einfach, dass man in einem Raum ist und ganz viel sich vorstellt und hofft, dass man das irgendwie runterschreiben kann und dass sich das vermittelt. Da wir es für uns selber gemacht haben und nicht ein Ensemble hatten, dem wir das vermitteln mussten, gab es natürlich weniger Widerspruch. Das war ganz gut. Aber es gab vor allen Dingen das Glück, dass Lukas und ich beide Schauspieler sind. Lukas hat den gesamten Text auch auswendig gelernt. Die 70 Seiten. Also er kann das komplette Stück auch spielen. Er kann zum Glück kein Klavier spielen, sonst wäre ich ersetzbar. Aber er hat das alles auch auswendig gelernt. Wir haben uns das ziemlich schnell gesagt, dass wir das so machen wollen. Und dann sind wir auf den Proben einfach hin und her gesprungen. Also ich habe mich runtergesetzt und er hat oben gespielt. Und ich habe gesagt, warte mal, ich zeig's dir. Und dann haben wir wieder getauscht. Dann hast du gesagt, darf ich dir zeigen, was du gerade spielst? Ja, gut, komm. Und wir hatten dann bei den Endproben beide dasselbe Kostüm an, beide ein Headset. Und ich zeig das ganz simple alte Anekdötchen. Schauspieler geht runter und ich guck mal, ob du richtig im Licht stehst. War es eigentlich so?
Also genau. Die Anekdote ist ja gut. Also das ist die Geschichte, wie ist der Regieberuf entstanden? Eben, dass da ein Schauspieler sagt, geh mal bitte runter und guck, ob ich im richtigen Licht stehe.
Und der kam nie wieder, ja.
Es war dann so ganz pragmatisch auf den Endproben der Schachnovelle, dass ich dann irgendwann geguckt habe und gesagt habe, und wir sind ja auch noch nicht so lange dabei, dann ist man manchmal, da ist man froh, zu zweit zu sein, weil man nicht ganz sicher ist. Ich glaube, die Lichtstimmung ist gut, aber ich bin mir nicht sicher. Guck du sie dir mal an und dann konnte ich die Szene mal so schnell eben anspielen und Nils hatte die Möglichkeit, unten zu sein und zu sagen, vielleicht braucht's da noch ein bisschen mehr Prozent auf dem Scheinwerfer oder so. Und so konnte man so hin und her. Es gibt nämlich so ein interessantes Phänomen, wenn man als Schauspieler einem Kollegen zuguckt, dann denkt man ganz oft, ich weiß genau, was er machen müsste. Dann betritt man selber die Bühne und man weiß es plötzlich nicht mehr. Und das hat auch Rudolf Kollotz, ich habe ihn schon erwähnt, unser genialer Professor, der auch ein genialer Regisseur ist und Dozent eben, der hat uns diese Erfahrung wirklich machen lassen. Der hat uns so im Unterricht, du guckst ihm zu, du beschreibst, was er spielt. Er hat dann gesagt, er musste manchmal in seine eigenen Inszenierungen einspringen, merkt, oh, wenn man da oben steht, völlig andere Welt. Und wir haben gedacht, wir müssen bei der Arbeit diesen Effekt mal so nutzbar machen, dass man so sagt, ich zeig's dir, und dabei kommt der andere, der dabei zuguckt, wieder auf eine neue Idee. Und das ist irgendwie, ich glaube, man könnte es nicht bei jeder Arbeit machen, aber wenn man so zu zweit ist, war das dann echt irgendwie eine tolle Methode. Es hat auch einfach Spaß gemacht und man kommt auf Ideen, auf die man sonst nicht kommt, wenn der eine immer nur oben, der andere immer nur unten ist.
Ich glaube auch, dass das, um auf Florentina Holzinger zurückzukommen, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man Regisseur ist oder so. Klar, wenn man jetzt Regie studiert hat, dann ist man das hoffentlich am Ende. Aber wir sind einfach Schauspieler, die jetzt halt Regie führen dürfen gerade. Und Peter Stein war Linguist, der war Literaturwissenschaftler und hat dann Regie geführt. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die da hingekommen sind, Ruth Berghaus oder so. Ja, es gibt so viele Menschen, auf deren Schultern man dann ja so arbeiten darf, die einfach auch so einen Umweg gegangen sind. Und das ist auch einfach, wie du beschreibst, ja auch einfach Hilflosigkeit. Aber der Raum, den man zur Verfügung kriegt, das Burgtheater, das macht natürlich auch enorm Angst. Und da hat man dann auch Hilfe. Also wir sind nicht alleine. Zum Beispiel Stefan Bachmann und Thomas Jonik kamen zu einer letzten Proben und die haben ein so unglaublich konstruktives Feedback gegeben.
Ja.
Das habe ich noch nie erlebt.
Okay.
Wirklich nicht. Und dann haben wir gedacht, wir waren nämlich so auf Abwägen plötzlich. Gemeinsam. Völlig auf Abwägen. Und die haben dann gesagt, ganz freundlich, seid ihr vielleicht auf Abwägen? Und dann haben wir gesagt, ja. Und die haben dann mit wenigen Handgriffen, und da merkt man dann wieder, was, wie toll, wie wichtig so ein Theater in, auch in seiner, in einem, dass es ein Mehrgenerationenhaus ist. Das ist immer gut.
Das ist ja toll.
Ja, also. Absolut. Wir haben jetzt gerade, wir proben gerade mit Martin Schwab. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das für ein Geschenk ist,
ja,
jemanden auf der Probe zu haben, der mit einer 88-jährigen Theatergeschichte sozusagen, der einem sagt, ja, der Zadek hat immer gesagt, und dann sagen wir, was hat er gesagt? Und das ist so, das ist das Schönste am Theater machen. Ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Na, wegen des Feedbacks deiner, ihrer Chefs, Entschuldigung, also wegen des Feedbacks, also dass jemand kommt und einfach hoch, qualitativ hochwertig, einfach mit viel Wissen drauf guckt und sofort, also sie haben gesagt, wie schön es ist, am Burgtheater dann sowas zu machen.
Ja, das ist
man,
ganz...
Also man ist nicht alleine.
Nein, gar nicht.
Man ist in einem Team. Ja. Man ist aufgehoben.
Ja, total. Wir haben ja auch das Team, also mit denen wir immer zusammenarbeiten. Also jetzt der Bühnenbildner Max Lindner und die Kostümbildnerin Anne Buffetri und Lara Regula, die dann eben auch ganzheitlich, also man spricht dann nicht nur streng getrennt über Bühne und Kostüm, sondern man spricht auch gemeinsam über den Abend. Und da ist es, das ist ein gemeinsamer künstlerischer Prozess, wo wir einfach wahnsinnig dankbar sind. Und es betrifft aber auch die Gewerke am Burgtheater, Licht, Ton und so weiter. Wahnsinn. Das ist, da ist man einfach unglaublich gut aufgehoben und hat ein unglaubliches Glück.
Es gibt auch mit so tollen Leuten
zu arbeiten, ja.
Es gibt auch, ja, im Theater, das finde ich ganz bemerkenswerte Szene. Es gibt ja Abläufe, die Vorstellung, die Durchrufe, ne? Die Vorstellung geht bis dann und dann und dann kommen die Techniker auf die Bühne und im Schluss in der Zugabe von der Zauberflöte.
Schachnovelle.
In der Schachnovelle spielen sie in der eine Zugabe auf dem Klavier und währenddessen geht der Vorhang auf, die Techniker kommen und bauen das Bühnenbild ab, solange den Sessel, den Klaviersessel und sie spielen weiter, dann wird das Klavier weg und das fand ich ganz toll, weil es auch öffnet, es zeigt auch viel Liebe zum Theaterbetrieb. Also die Techniker sind da, alle gucken auf die Uhr, wir müssen nach Hause und das war sehr schön, hat mich sehr berührt. Also da drückte sich für mich so die Liebe zu dem Theater auch als in seinem ganzen Ganzsein aus. Ne?
Das kam eigentlich aus zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist, dass ich den Moment, kennen Sie das, wenn man anstößt? Also man sagt, auf diesen wunderschönen Tag heute und dann stoßen alle an und dann trinken alle gleichzeitig und dann ist es kurz still. Solche Pausen hasse ich. Ich auch nach einem Happy Birthday, man hat Happy Birthday gesungen, kann jemand bitte Musik anmachen oder so. Und mir geht's einfach ganz oft nach dem Applaus, eigentlich immer so, wenn ich selber zu Gast bin, man klatscht, das ist bravo. Ich saß gestern im Phantom der Oper, fantastisch, alle bravo, bravo. Dann ist Ruhe und man macht so Jacke an, Italiener, also es geht in das Loch, in das man dann geworfen wird, das wird gefüllt von U-Bahn, eben Restaurantbesuch, Streitgespräch, Garderobennummer. Das finde ich so lieb, das ist so brutal, das ist auch gut, dass das so ist. Ich finde, das habe das immer als sehr brutal wahrgenommen. Ich habe immer den Traum gehabt, dass es irgendwie weitergeht danach und man gar nicht gehen möchte. Oder ich die Hoffnung habe, dass die Menschen nicht gehen möchten. Und das war so das Mittel. Und das andere ist die letzte Seite der Schachnovelle. Wenn man die liest, diese Novelle endet dermaßen abrupt, weil sie eben auch eine Novelle ist.
Ja, sie hat
wie Goethe sagt, eine unerhörte Begebenheit. Die ist einfach zu Ende. Und man muss sich aber fragen, wo fährt denn der Dampfer jetzt eigentlich dann hin? Mit diesen Exil-Europäern, wo fährt er jetzt hin? Und das hört so plötzlich auf, dass ich dachte, die Welt drumherum müsste sich eigentlich
auflösen.
Aber die Titanic-Band spielt weiter.
Ja, das auch, ja.
Ist es dann doch immer Titanic am Ende des Tages?
Lukas Schrenk, Sie haben für die Schachnovelle relativ viele Lieder geschrieben.
Die Texte dafür, genau, die Lieder, also die also Melodie, die, Arrangement, das, da ist eben, haben wir genau die Texte, diese Zweiteilung.
Also
Musik ist von Nils, Text ist eher von mir sozusagen, genau, ja.
In der Schachnovelle komplett.
In der Schachnovelle, ja, stimmt, ja, komplett, genau.
Sie hatten die Freundlichkeit, mir eins zu schicken, was ich nochmal nachlesen konnte, weil es ist immer schön, was nachlesen zu können, weil wenn man es hört, geht das schnell, der primäre Eindruck ist da, aber ich brauche manchmal noch so einen sekundären Eindruck, immer zu gucken, wie ist es gemacht. Und als ich es gelesen habe, ist mir nochmal eingefallen, wie stark mich das anging. Also da ist auch sehr viel Gegenwart drin. Ne? Also es ist sehr viel, Schachnovelle kann man ja nicht, Sie haben gesagt, die Premiere war in der Wahlnacht. Man kann die Schachnovelle ja nicht lesen, ohne sie mit der Gegenwart zu konfrontieren. Das habe ich sehr schön in den Liedtexten gefunden. Mhm. Habe ich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Wir wollten, dass das einen Platz hat, der außerhalb der eigentlichen Inszenierung liegt. Sonst hätte ich das mit Turnschuhen spielen müssen, um allen zu erklären, dass es ja noch ganz aktuell ist. Und wir fanden wichtig, dass das irgendwie in der Zeit bleibt und dann aber in einem anderen Ort, und da ist Lukas einfach so großartig, du kannst dann irgendwie sowas, ich kann das nicht, du kannst dann einfach Texte schreiben, die eine, ja, im besten Sinne Dichtung, Verdichtung sind von etwas Größerem.
Ja. Und die kommt sehr, also die Texte zu diesem Lied, das sind teilweise eigene Texte von uns, aber auch viele Versatzstücke von Zweigtexten. Er hat ja diesen sehr bewegenden Abschiedsbrief hinterlassen, und es gibt auch die Welt von gestern, seine Biografie. Wenn man die heute liest, ist es an manchen Stellen schier unglaublich, weil man denkt, er schreibt über das Hier und Jetzt aus der damaligen Sicht. Und wir wollten dann quasi diese Inszenierung, wo wir sehr lange konkret bei der Schachnovellengeschichte bleiben, dann noch am Ende so ein bisschen öffnen, dass es noch darüber hinausgeht, eben um auch, da steckt quasi drin die Flucht von Zweig, das Exil von Zweig, auch seine Entscheidung, freiwillig aus dem Leben zu treten, die Gedanken, die ihn dabei herumgetrieben haben, die letzten Texte, die er hinterlassen hat, aber auch die Parallelen zu unserer heutigen Zeit, auf die spielen wir da so an, ja.
Ich habe einen Wunsch, weiß nicht, ob Sie dem folgen möchten. Ich habe das eine Lied, das Europe is Lost. Mhm. Können Sie es, vielleicht haben nicht alle die Schachnovelle gesehen, können Sie es uns vorlesen?
Kann ich gerne machen, ja.
Ich finde, es passt und es zeigt auch die Autorschaft und seine Referenz an Stefan Zweig.
Genau, und Europe is Lost sozusagen spielt an darauf, dass er in der Welt von gestern eben schreibt, seine eigentliche Heimat Europa. Er hat sich gar nicht als Österreicher, sondern vor allem als Europäer gesehen. Von seiner Staatsbürgerschaft war er Brite am Ende, aber er war gefühlt Europäer und sagt quasi, diese Heimat hat er verloren. Und das haben wir, das wollten wir eben in diesen Text einbauen.
Immer, ne? Im Kapuzinerberg, wo er über 20 Jahre lebte, war ganz Europa zu Gast.
Ja.
Es ist ein europäischer Ort gewesen.
Ja, absolut, ja.
Bis 36. Ne?
Er beschreibt doch Salzburg als den Mittelpunkt Europas.
Ja.
Wenn die Salzburger das wüssten.
Ja. Dann lese ich das jetzt einfach bitte mal vor.
Oder er macht es.
Wie schön, ja, bitte.
Es fängt an mit Dusk and Dawn, was auch, er schreibt ja vor der Morgenröte, also auch in seinem Abschiedstext, genau. Dusk and dawn, the waves are pounding, lost and gone, built from the grounding, tossed and torn, no hesitation, break away. Jungle nights, birds in the hallway, countryside, leaving on Sunday, clear and bright, far too impatient, shall not stay, no way. And all along the rails of yesterday, the soul is fading in the night. No spoken words can tell a reason, find a meaning, or a way to make it right. Far from the time of the golden days, the world is trembling to its core, and left behind all written hopes, all written dreams, only a ray of light through a door. Remember the scars, remember the tears. Summer has passed, November is here. The ocean is crossed, Come on, hurry up. Europe is lost. They're blowing it up. Chases of millions of miles hiding inside the branches and leaves. Traces burning in a fire of disregard and disbelief. Forbidden, forgotten, forsaken, and never returning again. Resigning and desperately wondering how and when it all began. Remember the scars? Remember the tears? Summer has passed. November is here. The ocean is crossed. Come on, hurry up. Europe is lost. They're blowing it up.
Oh, wow, danke.
Ich liebe dich.
Gleichfalls.
Nein, es hat mich auch beim Lesen so ergriffen. Und das, was Sie sagen, ist, wir brauchen für die Inszenierung den Dr. B. nicht in Turnschuhen hinzustellen.
Das habe ich so doof gesagt.
Nein. Aber die Gegenwart kommt ja durch die Tür so rein, durch die Texte. Deswegen.
Das ist die Aufgabe derer. Ich denke immer, das ist die Aufgabe des Publikums, festzustellen. Wenn ich ein Buch lese und denke, oh, das ist aber toll, das müssen wir auf dem Theater machen, dann muss doch das derselbe Effekt sein, wenn jemand drin sitzt. Dann muss er denken, oh, das ist ja toll. Jetzt muss man den Leuten ja selber überlassen, das denke ich immer. Deswegen habe ich so einen dummen Spruch mit den Turnschuhen gemacht, weil Turnschuhe sind ja nicht schlimm
auf der Bühne. Sie haben ja noch so einen lustigen Spruch gemacht.
Ich verzettel mich.
Sie haben ja noch so einen lustigen Spruch gemacht in den News, in dem News-Interview. Ich erzähle keine Geschichte, ich bin...
Entschuldigung.
Noch ein lustiger Satz, das haben Sie in den Interviews von den News gesagt. Ich sage dem Theater eine große Zukunft voraus, wenn man es nicht gehörig verkackt.
Oh.
Da wollte ich nachfragen. Sie sind ja jemand, der beide, die an die Kraft des Theaters glauben. Welchen Gefahren ist denn das Theater ausgesetzt? Weil Sie sagen, wenn man es verkackt, Mann, also, aber welch?
Der Elfenbeinturm, ich würde es so simpel sagen.
Der Elfenbeinturm?
Ja, ich glaube, es gibt so viel gutes Theater, es gibt so viele Beispiele, ob in der freien Szene, in den Privattheatern, in den Produktionshäusern oder eben den staatlichen geförderten Ensemble- und Repertoire-Theatern, es gibt so viel gutes Theater. Das macht mir wenig Sorgen. Ich habe auch so viel schlechtes Theater gesehen, das macht auch gar nichts. Und es ist auch toll, dass es beides geht immer. Und nicht weg sein muss. Wir wollen ja nicht nur noch My Fair Lady machen, das wäre schade. Aber das Experiment muss einfach ganz simpel gegenfinanziert sein. Das ist so simpel. Hm. Und das Experiment muss auf der großen Bühne stattfinden dürfen. Dafür braucht man aber einfach als Theaterdisponentin die Sicherheit, dass man sich das leisten kann, weil auch ein Rechnungshof irgendwann klopft und sagt, warum seid ihr denn leer jetzt seit 10 Jahren? Und das ist, nicht, dass es, damit meine ich nicht das Burgtheater, überhaupt gar nicht, ne? Nicht verstehen. Ich will damit nur sagen, ich glaube, mit dem gehörig verkacken, wenn ich das gesagt habe, ist gemeint, dass ich den Eindruck habe, wissen Sie, ich war gestern im Phantom der Oper. Der ganz blöde Unterschied ist, dass jeder Feuerwehrmann mit einer Einsatzrolle an diesem Abend vermittelt, dass er alles gibt in dem Moment. Er hat keine andere Wahl. Da sitzt einfach Andrew Lloyd Webber und sagt, dann doch nicht, dann geh halt. Das ist aber eine andere, und also obwohl die gefördert sind und auch Ensemble haben, das gibt's ja hier in Wien, auch für Musicals. Ich habe das Gefühl, und ich habe im Theater immer wieder das Gefühl, auch bei eigenen Kollegen, auch bei mir selber, das waren jetzt maximal 70%, mein Freund.
Okay.
Und das hat mit bestimmten Problemen zu tun, wie man ist eben gefördert, man hat eben so seinen Alltagsberuf, aber auch damit, dass so manche künstlerische Entscheidungen von Teams einfach vor allen Dingen mit sich und der eigenen Karriere zu tun hat und mit unserer Handschrift, die wir zeigen müssen und mit, wir müssen doch damit und das sind auch so, was sind die Belohnungsmechanismen, die wir haben im Theater?
Genau. Und Theatertreffen ist
ist ein Belohnungsmechanismus. Aber der Elisabeth-Ort-Preis ist ein Belohnungsmechanismus, die sind eben auch gefährlich.
Aber der Belohnungsmechanismus ist ja jeden Abend evident, das ist der Applaus.
Das finde ich ist ein Belohnungsmechanismus, aber es gibt eben auch, ich sage mal, für den Elfenbeinturm immer die gefährlichen Belohnungsmechanismen, dass man nämlich für einen imaginären Markt von Kritikern, Dramaturgen, Regisseuren und Freunden von Freunden das macht, was man macht und von denen gut gefunden werden will. Ich will jetzt gar nicht sagen, wir brauchen und lieben das Publikum. Da macht man sich auch so, das ist natürlich Aber das ist ein Teil davon, ist, man muss sich fragen, für wen macht man das eigentlich?
Und das passiert ganz automatisch. Man spielt eine Premiere, geht danach auf die Premierenfeier und man trifft andere Theaterleute. Das heißt, man ist in dieser Feedbackschleife, kriegt von Kolleginnen und Kollegen aus dem Schauspiel, aus der Dramaturgie, aus der Intendanz, aus der Regie, kriegt man gesagt, wie die jetzt diesen Abend fanden. Und mit den, je nachdem, 300 oder 1400 Leuten, die den Abend gesehen haben, kommt man ja ganz selten in Kontakt. Und es ist eine große Gefahr, die aus dem Blick zu verlieren. Und das ist etwas, was uns eben sehr wichtig ist, das nicht zu tun. Und ein Theater zu machen, wo jetzt auch zum Beispiel Teile meiner Familie, die nichts mit Theater zu tun haben, reingehen würden und sagen, damit konnte ich was anfangen, das habe ich verstanden, das war irgendwie zugänglich für mich, das war irgendwie einladend für mich, auch herausfordernd vielleicht, aber auf jeden Fall war es mir nicht fremd oder hat es mich nicht irgendwie abgestoßen oder abgeschreckt, sondern in irgendeiner Form eingeladen, daran teilzuhaben. So. Und das ist eben, das ist uns wichtig.
Ja? Das ist jetzt nur der Ex-Negativo-Teil mit dem Verkacken, ne? Weil ich gesagt das so gesagt habe.
Ja.
Na, weil immer Menschen zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich bin zu blöd für diesen Abend, da könnte ich heulen.
Ja.
Das darf doch nicht das Gefühl sein, was sich vermittelt. Es darf Absolut. Höchstens sein, oh, ich glaube, ich muss wieder mehr lesen, sonst komme ich nicht hinterher. Ich habe gerade Niki Ovtcharek in Holzfällen, Thomas Bernhard. Das ist von einer Genialität, dieser Abend. Da dreht sich das ganze Gehirn um und man möchte nur noch Thomas Bernhard lesen.
Ja, ja.
Und ich habe trotzdem nicht alles verstanden an diesem Abend, überhaupt nicht. Aber es hat mir auch nicht signalisiert, du verstehst eh nichts. Und du musst mal lernen, dass du das bist, das bist, das bist. Nein, das hat irgendwie funktioniert. Und der positive Teil, warum wir dem Theater eine großartige Zukunft voraussagen, ist, hier hat heute genau ein Handy geklingelt, und das nehme ich Ihnen nicht übel. Auf Beerdigungen in Kirchen höre ich mehr Handy klingeln. Theater ist einer der letzten heiligen Räume und Konzert und Oper, wo wir diese Dinger ausschalten. Diese Dinger vergiften uns alle, kollektiv. 7 Milliarden Menschen werden von diesen Dingern vergiftet eigentlich. Wir wollen nicht darüber reden, weil wir alle mitmachen. Aber seien Sie doch mal ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir mit diesen Dingern? Das ist doch einfach nicht normal. Und jetzt kommt noch KI dazu, jetzt kommt die Leier, aber es ist ja nun mal wahr, die Digitalität ist überhaupt nicht bekämpfbar. Man kann nur den analogen Raum stärken. Und das ist nun mal Theater. Und ein Museum ist auch ein analoger Raum. Und ich finde, in den letzten Jahren gab es hehre und tolle und gute und richtige Versuche, Digitalität ins Theater zu bringen. Sagen, das muss doch mit der Zeit gehen, sonst geht's mit der Zeit. Ich finde die alle gut. Ich finde, Theater lebt in der Vielfalt davon. Bitte, wenn bitte jetzt nicht alle anfangen, so Theater zu machen wie wir, dann sind wir arbeitslos. Bitte nicht. Aber nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Menschen eine Karte kaufen, 2-mal Steuergeld, dann nochmal ausgeben. Dann müssen sie sich einen Abend freinehmen, Babysitter holen. Dann ziehen sie sich schön an, ne? Gerne. Und dann steigen sie ins Taxi, was auch Geld kostet, in die Bahn. Frieren vielleicht, dann gehen sie ins Theater, dann setzen sie sich hin. Dann sollten wir es nicht verkacken, finde ich.
Ja, unbedingt. Da können wir vielleicht einen Ausblick geben. Und zwar, was jetzt kommen in dieser Spielzeit von den beiden Herren noch etwa 5, 6 Premieren, Uraufführungen? ich habe den Überblick verloren. Nein. Wie das so ist, ein Erfolgsmodell ist es. Deswegen klingelt jetzt oft das Telefon vermutlich.
Das denkt man so, ist gar nicht so.
Naja, also zumindest muss ja Frau Lotte de Beer angerufen haben und hat das gesagt, stimmt. Wollen Sie an der Volksoper etwas inszenieren? Premiere ist am 1.
Oktober. Ja.
Oktober. Killing Carmen. Können Sie noch dem Audience etwas dazu sagen, unserem Publikum?
Ja, die Volksoper kam zu unserer großen Freude auf uns zu, nachdem sie die Zauberflöte gesehen hatten und mit dem Vorschlag, wollt ihr sowas Ähnliches, also eine Neubearbeitung einer Oper für eine kleine Besetzung, nicht mit Carmen machen? Und wir waren ganz überrascht, weil ja eine Carmen läuft an der Volksoper in einer insofern klassischen Inszenierung, dass es durchbesetzt ist, dass es Chor gibt und Orchester, also eine Original-Carmen. Und das fanden wir schon toll, dass da eine Intendantin ist, die diesen Abend auch selber inszeniert hat und gesagt hat, warum soll es nicht noch eine Version geben, eine ganz andere Version, parallel dazu. Finde ich unglaublich toll und innovativ. Und die haben uns eben danach gefragt und wir haben natürlich sofort Ja gesagt und haben jetzt das große Glück, dort diesen Abend machen zu dürfen. Es heißt Killing Carmen und es ist quasi eine Besetzung von 5 Darstellerinnen und Darstellern, die aus verschiedenen Bereichen kommen, Schauspiel, Musical und Oper. Und das alles verschmilzt dabei auf eine echt wunderbare Weise, weil es ein ganz fantastisches Ensemble ist. Eine Bandbesetzung von 6 Musikerinnen und Musikern. Und ich kann ja so ganz knapp etwas zum bitte, Inhaltlichen sagen.
Bitte, bitte.
Wir haben uns gedacht, was passiert eigentlich nach der Oper? Weil Sie wissen wahrscheinlich, wie Carmen endet mit dem Mord. Don José, der Mörder, steht über der ermordeten Carmen und besingt und betrauert sie noch. Und plötzlich ist der Abend vorbei. Wir haben uns gefragt, was ist eigentlich, was wird denn danach aus diesem Ort und aus diesen Menschen? Deshalb spielt unser Abend 13 Jahre später. Wir gehen davon aus, es ist der Abend, an dem die Todesstrafe an Don José wir befinden uns ja in einer anderen Zeit, wo es das noch gab, vollstreckt werden soll. Und die Charaktere, die überlebt haben, treffen sich in der Bar von Lilas Pastia. Im zweiten Akt bei Carmen spielt das ja in so einer Bar. Und da treffen sich die Charaktere. Und aus dem Spiel der Erinnerung entsteht nochmal die Oper, aber mit einem anderen Blick, mit anderen Texten, einer anderen Musik und einer Auseinandersetzung damit. Was ist eigentlich da passiert? Wie ist es dazu gekommen? Was wird aus den Figuren, die es überlebt haben, was wird aus deren Leben und was fehlt, wenn ein Mensch wie Carmen aus dem Leben gerissen wird, gewaltsam und nicht mehr da ist? Das sind so die Fragen, denen wir danach spüren. Und wir durften eine Vorpremiere haben am Donauinselfest, wo wir Akt 1 und 2 zeigen durften und am 1. Oktober eben die Premiere in der Volksoper. Und das ist ein großes Geschenk da.
Aber kaufen Sie Karten, mehr.
Also 1.10. Killing Carmen. Jetzt kommt 16.11. Burgtheater, Gullivers Reisen. Was erwartet uns dort?
Gullivers Reisen trägt bei uns den Untertitel Spektakel für alle. Das spielt darauf an, dass es auch jüngeres Publikum erreichen soll, aber auch älteres. Wer über 99 Jahre alt ist, kommt umsonst rein. Wir haben die Geschäftsführung versucht zu überzeugen, das schon ab 90 Jahren zu machen. Das war nicht möglich. Nee. Nein, das ist ein Spaß. Aber es ist wirklich so, es ist ein Gullivers Reisen erzählt über das Leben, über einen unfreiwilligen Entdecker, der in die unglaublichsten fabulösesten Orte kommt, aber in einer Klarheit und Präzision mit den Beweisen, die er auch nach Hause bringt. Alle wissen dann, er war wirklich bei den Lilliputanern und es gibt sie. Und dieses Buch von Jonathan Swift, was vor wenigen Wochen genau 300 Jahre alt wurde, ist so ein Urepos, könnte man sagen. Und den gibt es. Hermann Hesse hat gesagt, der ist zum Kinderbuch degradiert worden und auch zensiert worden. Es gibt ganz tolle Kinderbuchadaptionen von Erich Kästner zum Beispiel, aber wir wollten eine musikalische Adaption davon machen und diese Idee ist auch gemeinsam mit der Leitung entstanden und da haben wir alle gemeinsam so eine diebische Freude. Das Tolle ist, dass die neue Leitung einfach wollte, dass es einen Abend gibt, der für junges Publikum auch ist oder für die ganze Familie, der nicht auf einer kleinen Bühne ist, sondern der im großen Haus stattfindet. Und das finde ich super. Und da erzählen wir diese Geschichte sehr musikalisch, auch mit einer Band wieder. Sorry, es gibt wieder ganz viel Musik. Irgendwann wird das die Leute langweilen, ich sag's dir.
Nein. Aber ist das dann sowas wie die Begründung? Also wir kennen ja deutsche Stadttheater und Theater. Ist das dann sowas wie die Begründung des Weihnachtsfamilienstück? Also nicht wegen Weihnachten, aber so, es gibt ja eine Tradition. Es gibt die Tradition, dass im November läuft das Familienstück für alle.
Es gibt auch da ist ein Kalkül dahinter zu sagen, Schulklassen, Vormittagsvorstellung, also Positivkalkül, das hat diese Position davon, aber es ist nicht das klassische Weihnachtsmärchen.
Nein.
Sondern.
Aber die Position, dass man in dieser Zeit, November, Dezember, mit der Familie ins Theater geht und ein Angebot
bekommt. Aber eben im großen Haus, und ich kann das nur in einem Satz versuchen zusammenzufassen. Profan gesagt, ist das Lebensgefühl eines jungen Menschen, die Welt versteht mich nicht, und die eines älteren Menschen vielleicht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Mhm. Und bei Gullivers Reisen liest man am Ende, dass da ein sehr alter Mensch sagt, die Welt versteht mich nicht. Also mit dem Lebensgefühl eines jungen Menschen. Er kann nur noch mit seinen Pferden reden, weil er diese Menschen so abartig hasst. Und das ist von einer ganz tiefen Traurigkeit auch, aber auch von einem ganz viel Humor. Und das ist ein Abend, der sozusagen alle Altersgruppen angeht und auch in der Verbindung angeht. Also gehen Sie da mit Ihren Enkeln rein oder mit Ihren Großeltern? Oder in der Zauberflöte haben wir das durch Zufall erfahren dürfen, dass wir immer wieder ins Publikum schauten und dachten, das gibt's ja nicht. In der Schachnovelle sitzt eine 8-Jährige und sagt, das fand ich jetzt super. Man unterschätzt so viele, so dauernd, immer wieder. Ich glaube, das Publikum, was es nicht gibt, aber wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, werden auch immer maßlos unterschätzt. eben auch ein achtjähriges Kind kann die Schachnovelle genießen. Also das Gulliver's Reisen für alle und auch in dem sich darin finden.
Und dann machen Sie noch einen Ausflug direkt in das Dschungel Wien, in das Kinder- und Jugendtheater mit Pinocchio.
Genau.
November.
Das kommt am 27. November. Pinocchio ist das Weihnachtsmärchen, also dort heißt die Position auch tatsächlich so, am Dschungel Wien.
Aber wir inszenieren sie nicht.
Wir führen dabei nicht Regie, sondern
das aber machen... Aber die Vorlage.
Wir haben es geschrieben, also die Textfassung und die Musik und die Songtexte. Und ich kann so viel verraten, es ist eine Opern-Volkslied-Italo-Pop-Variante. Wir haben einen befreundeten Autor und Schauspieler ins Team geholt, der italienische Wurzeln hat, weil Pinocchio von Carlo Collodi ist ein italienischer, genauer gesagt ein toskanischer Stoff. Und ich habe einen guten Freund, der übrigens, jetzt komme ich auch vorhin zurück, in meiner alten Theater-AG war, an der Schule, auch auf die schiefe Bahn geraten ist. Der in der Toskana gelebt hat und uns dabei geholfen hat, vor allem das italienische Lebensgefühl, italienische Musik, italienische Texte. Also wir haben bei der Sprachangabe am Dschungel, mussten wir die Sprache des Stückes angeben, haben wir gesagt Deutsch und Italienisch Reisewortschatz. Und in der vielleicht etwas wettermäßig düsteren November-, Dezember-, Januarzeit kann man dann dort ein bisschen in italienische Sphären vielleicht abtauchen. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben quasi jetzt übergeben quasi an das Regie-Team, mit denen wir aber auch schon viel gearbeitet haben und sind sehr gespannt, was die daraus machen. Ja,
freuen uns da sehr drauf. Also wir freuen uns jetzt. Wir bleiben jetzt beim Jahr 25 über 26. Reden wir vielleicht draußen bei einem Glas Wein über 26. Also jetzt in 25 noch drei Premieren, eigentlich alles drei Uraufführungen, nicht wahr?
Richtig, ja.
Richtig. Uraufführung.
Wahnsinn.
Ich hätte noch viel, viel, viel mehr Fragen.
Entschuldigung,
wir sind gerade. Nein, nicht deswegen. Die kriegt man aber. Nein, alles gut. Die kriegt man aber zeitlich nicht mehr unter. Wir werden draußen noch bei einem Glas Wein mit Ihnen reden. Sie beiden bleiben auch noch, vielleicht kommen wir noch so ein bisschen ins Gespräch.
Gerne,
ich möchte aber für diese Gesprächsreihe ein Ritual etablieren. Ein Ritual etablieren, das darin besteht, dass wir für unsere Gäste zusammen mit Herrn Dr. Pichorner und mit der Archivarin in das große Archiv des Theatermuseums gehen, was über 2 Millionen Exponate hat. 1 Million Fotos, 1 Million andere Sachen, unter anderem auch einen Nachlass von Stefan Zweig.
Jetzt wird mir schlecht.
Den Stefan Zweig dem damaligen Direktor des Theatermuseums vermacht hat. Also Stefan Zweig musste, bevor er emigrierte, war ein großer Sammler, hatte Autographen gesammelt, also Originalhandschriften von Autoren hier im Besitz. Findet sich sogar eine Manuskriptseite von Franz Kafka.
Oder Goethe? Oder?
Nein, aber hier im Museum.
Ach, hier Museum.
Im Museum von Kafka. Die wiederum aus Stefan Zweigs Sammlung ist, die er hier dem Theatermuseum vor 38, ich glaube 36, vermacht hat. Als Schenkung. Dafür haben sie seine Steuerschulden bezahlt, die er natürlich aufgebrummt bekommen hat. Und wir haben für jeden von Ihnen als Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und so offen und ehrlich und so weiter gesprochen haben, jeweils ein Exponat rausgesucht.
Wow.
Warte. Es sind zwei verschiedene Sachen. Sie können das auch tauschen. Oder?
Nein. Was ist es denn?
Was ist es denn, müssen die selber sagen. Ich mache mal so, rechts oder links?
Wir teilen eh fast alles außer das Bett. Insofern ist es wurscht.
Na gut, dann mache ich so, wie ich es gedacht habe. Für Sie und für Sie, weil der Grund wird sich gleich zeigen.
Entschuldigung. Ach, ich hasse euch.
Herr Schrenk, lenken wir mal den Nils Strunk ab, der ist gleich versunken. Was können Sie erzählen, was es ist? Wir haben ja nur Headsets.
Also ich sehe ein handgeschriebenes, also ein Manuskript, eine Seite mit Bleistift geschrieben. Und
das gibt's nicht.
Da oben steht das Versmaß. Oben links steht das Versmaß.
Ah ja. Tja.
Schau mal hier.
Verzeih mir, Liebster.
Du kannst, glaube ich, die Schrift besser lesen.
Du kannst sie lesen, die Schrift.
Und weiß ich erst und fühl uns ganz. Jetzt wird's privat. Wow.
Das eine ist ein handschriftliches Gedicht, das Stefan Zweig geschrieben hat. Oben links noch das Versmaß. Ne?
Ja, genau.
Schön gezählt. Und
das ist ja unglaublich.
Das erstreckt sich nur über die Seite. Und das andere ist ein Foto, das kannst du zeigen, von Stefan Zweig.
Dann vielleicht noch kurz hierzu, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist, also man sieht hier das Versmaß, man sieht auch, also man sieht die Zeilen, die Verse und man sieht auch, dass etwas durchgestrichen ist. Also es ist wirklich quasi ein Arbeitsmanuskript, wo man wirklich sieht, wie er daran gesessen hat. Und das ist unglaublich. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Und deswegen hat er das selber auch so gemacht, weil man in dem Moment, wo man das sieht, ich habe auch eine Postkarte zu Hause von ihm und in dem Moment habe ich begriffen, ach so, den gab es wirklich.
Also das heißt, ihre Liebe zu den Artefakten ist groß.
Es ist wie so eine doppelte Metaebene, dass sozusagen Stefan Zweig, der selber so viele Exponate gesammelt hat, sozusagen ja auch Exponate nun vergibt, wo andere die sammeln. Das ist natürlich eigentlich absurd, aber ich kann das eben so nachvollziehen und er beschreibt das so wunderbar. In seinem Haus fand er raus, die Mutter seiner Nachbarin war eine Frau, das müssen Sie sich vorstellen, das war Anfang des 20. Ende des 19. Jahrhunderts, in der er das beschreibt. Und diese Frau, eine alte Dame, war sie war die Tochter des Leibarztes von Goethe. Und Goethe hatte sie, glaube ich, bei der Taufe so. Und sie war von der heiligen Hand des Großmeisters berührt worden. Ja. Und das hat er beschrieben und sagt, durch diese Frau habe ich Kontakt zu Goethe.
Was Spirituelles.
Das scheint so lustig, aber das ist doch, das hat eine Form von Transzendenz, die ich da auch irgendwie nachvollziehen kann. Darin war er wunderbar, der Zweig. Insofern, damit haben sie uns wirklich eine riesige Freude gemacht. Jetzt, sollen wir auch was geben? Also wir wurden, hiervon wussten wir nichts, wir wurden nur vorab gebeten, etwas mitzubringen. Soll ich das sagen?
Bitte.
Wollten Sie das gerade
anmachen? Nein.
Ich habe Sie gehörig vermasselt heute.
Nein, null. Ich hatte gedacht, wir hatten gedacht, es ist eine schöne Geste des Gebens und Nehmens. So ist für uns Dialog. Also wir erfahren was. Und Sie kriegen was aus dieser reichhaltigen Sammlung, auch als Impuls, mal wiederzukommen, nachzuschauen. Oder auch Sie sehen das und sagen, wow, das ist der Stefan Zweig. Die Jahreszahlen stehen hinten drauf.
1930, Trude Fleischmann.
Trude Fleischmann fotografiert, der Nachlass, glaube ich, hier auch ist, 1930. So. Und dann hatte ich nur gesagt, wenn Sie etwas haben, einen kleinen Gruß ans Theatermuseum, ein kleines Autograf, Nils Strunk, Lukas Schrenk, ein Autograf, was wir hier zur Sammlung tun können, sagen wir nicht nein.
Ich meine, für uns ist das sehr witzig, weil ich musste immer, ein Autograf ist für uns natürlich von einer schieren Bedeutungslosigkeit, dass es aus unserer Hand kommt, verglichen mit so etwas.
Ja.
Aber für uns nicht.
Das ist, nehme ich jetzt mal einfach ganz, also ich finde das total schön. Ne? Wir haben einfach einen kleinen, wir arbeiten sehr viel mit so kleinen Notizzetteln, die auf Tischen rumfliegen und an den Wänden kleben.
Post-its.
Zum Leid diverser Mitbewohner. Und wir haben einfach einen genommen, auf dem steht Schauspiel. Und auf der Rückseite, warum steht da Schauspiel? Auf der Rückseite steht analoges Videotheater. Der Zuschauer schneidet selbstständig im Kopf. Ich würde das als Einladung an Gullivers Reisen verstehen.
Wollen jetzt gar nicht mehr dazu verraten, ja.
Das ist von uns aus unserer Handschrift, ja. Sie ist nichts wert.
Das ist
bis jetzt.
Ist,
Aber hier einen handgeschriebenen Gedichtentwurf von Stefan Zweig in den Händen zu dürfen, das hat einen Wert, den man gar nicht in Worte fassen kann. Vielen Dank.
Ich muss gestehen, es ist eine gut angefertigte Kopie.
Natürlich. Ach so. Das ist klar, aber...
das Original...
Natürlich, ja. Natürlich. Sonst wäre das ja nicht so ohne einen Schutz oder so, aber...
das Original konnten wir nicht rausrücken.
Natürlich nicht, aber
ein Glück nicht.
Zu sehen, wie er gearbeitet hat, was er durchstreicht, wie rein technisch er ein Gedicht schreibt,
ist ein Blankvers, ne? Er hat einen Blankvers notiert. Ja.
Schauen Sie, wie wichtig Ihre Arbeit ist. Ich bin mal auf einer Party gewesen, die in Dekadenz nicht zu überbieten war. Und dort war ein Bild, das stand am Boden neben den Bierkisten. Das waren so italienische Diplomatenkinder hier in Wien. Und da stand so ein Bild. Und das war ein Bild, ein Original aus dem 17. Jahrhundert. Und das stand da einfach neben Bierkisten. Weil man fand, dass das jetzt da gerade irgendwie. Und da habe ich gedacht, ich rufe die Polizei und dann das Museum an. Insofern, danke.
Vielen Dank.
Für Ihre Arbeit.
Sehr gerne.
Und für dieses tolle Gespräch.
Wir danken ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und bis bald in der Burg, in der Volksoper oder wo auch immer. Ja, wir kommen.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Sie hörten Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Folge 1. Nils Strunk und Lukas Schrenk im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung aus dem Palais Lobkowitz vom 14. September 2025. Unser nächster Gast ist die Schauspielerlegende Ilse Ritter.